und nach der Zerstörung des Turms zu Babel und die Zerstreuung der Menschen in die Geschichte hat Gott sich einen Menschen herausgenommen, und das ist Abraham, und hat in Abraham und durch Abraham eine Nation sich gegründet. Und die kennen wir dann später als Israel. Aber mit Abraham, in Abraham ist es gegründet, er ist der Vater, darauf berufen sich und sind ja die Israeliten, die Juden stolz. Abraham ist unser Vater. Das heißt, Gott nimmt einen Mann raus, und das war ein Heide, ein Götzendiener, nimmt ihn heraus und bildet aus den Heiden ein Volk, eine Nation, Israel. Abraham, Isaak, Jakob. Aus Jakob 12 Stämme, und das bildet ja das bekannte Israel. Soweit seid ihr alle mit mir? Das ist das Verständnis. Dann kam der Messias, kam Jesus Christus, und die Juden haben ihn abgelehnt. Und daraufhin sagt diese Position und diese Meinung, hat Gott Israel verstoßen, verstockt und beiseite gestellt. Und ab da bricht die sogenannte Zeit der Gnade an. Und mit der Zeit der Gnade wird damit auch die Zeit der Gemeinde verstanden. So, Gott, das Evangelium geht zu den Nationen, Israel beiseite gestellt, ein Abgleis, aber noch nicht komplett verworfen, sondern Gott wird sich irgendwann mit diesem Volk wieder zuwenden. Wann? Wenn der letzte Heide zum Glauben gekommen ist, wenn der letzte aus den Nationen, dann wird Gott die Gemeinde zu sich nehmen, die Zeit der Nationen wird vollendet sein, die Gemeinde wird fertig gebildet sein, und dann wird die Gemeinde weggehen. Und dann wird die Zeit der Gemeinde. Also, die erste Zeit ist der Nationen. Bisschen klein, gell? Und spiegelt dazu. Ich mach mal schwarz. Ich sage einfach auch laut, und falls ihr es nicht entziffern könnt oder sehen könnt, das sind die Zeit der Nationen. Und dann kam Gericht. Das ist, was ich vor euch gesagt habe. Und dann kommt eine Zeit Israels. Das ist mit Beginn mit Abraham, kommt eine Zeit und ging bis Jesus, bis zum ersten Kommen Jesu. Und das ist dann Israel. Das ist diese Zeit. Und dann kam wieder Gericht, nämlich die haben den Messias, ihren König, verstoßen, haben ihn nicht angenommen. Und dann heißt es, dann ist Israel sozusagen auf ein Abgleis gestellt. Israel ist jetzt hier. Israel ist hier, und dann kommt eine Zeit der Gnade. Gnade, ja, das war jetzt noch. Gnade, und das ist die Zeit der Gemeinde. Die Zeit der Gemeinde, und dann, wenn die fertig ist, kommt wieder Gericht, und in diesem Gericht wird die Gemeinde entrückt zu Jesus. Da gibt es ein mehrmaliges Kommen, zweites Kommen. Das heißt, da kommt Jesus in mehreren Stufen, unsichtbar, und das muss es bedingen. Dieses Verständnis braucht ein mehrmaliges Kommen Jesus, sonst passt das nicht. Und dann kommt nämlich Israel wieder an die Tagesordnung, und dann ist die Zeit wieder Israel. Die Gemeinde ist bei Jesus, und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und dann wird ein Tempel wieder gebaut. Dann gibt es ein buchstäbliches 1000-jähriges Reich mit dem Thron Davids. Thron Davids, das heißt, auf dem wird dann Jesus sitzen, auf diesem Thron, und 1000 Jahre ist das die Zeit des Friedens. So. Und dann kommt wieder Gericht, und dann kommt neuer Himmel und neue Erde. Und dann, also neue Schöpfung kommt hier dann. Und dann ist, aber hier, erst hier ist dann Gemeinde und Israel wieder vereint. Ganz grob, das ist wirklich ganz grob, dass ihr das ist eine Position, und ich glaube, vielen bekannt. Ja, so, das eine. Jetzt musste ich das wegwischen wieder. Es tut mir leid, Brüder, dass ich euch da. So, bevor ich das jetzt wegwische, ich möchte etwas sagen, was mein Anliegen ist. Ich bin so aufgewachsen, so, das ist meine Nahrung gewesen von klein auf. So, ich bin in diesem Kontext aufgewachsen. Und habe selbst persönlich viele Fragen gehabt. Und ich möchte ein paar Sachen sagen, bevor ich das andere aufzeichne. Wir glauben doch, dass nur in Jesus Christus das Heil ist, oder? Ich werde euch gleich ein paar Bibelstellen dazu vorlesen, um da, hoffe ich, eine Klarheit da hineinzubringen. Alles, was Gott gemacht hat und alles, in was Gott gehandelt hat, auf Christus hingetan. Und aus einem Grund, dass kein Mensch aus Werken und aus Gesetz, sondern rein aus Glauben, aus Gnade gerechtfertigt wird. Jetzt hat in diesem Abschnitt, der gerade kurz noch da war, nein, 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 und machst du geschwind wieder drauf. In diesem Abschnitt, wir haben doch, das ist die Zeit der Gnade, richtig? Und da ist Israel nicht da, aber Gemeinde ist da, das ist die Zeit der Gnade. Dann kommt Israel an die Tagesordnung und wie sollen dann Nationen dahin strömen und Rettung und Heil finden? Wie sollen die Israeliten dann Rettung und Heil finden, wenn die Zeit der Gnade vorbei ist? Denn wenn die Zeit der Gnade vorbei ist, ist dann wieder eine Zeit der Werke, des Gesetzes. Denn der Tempel ist im Gesetz gegeben. Der Tempel ist an das Gesetz geknüpft. Die Opfer sind an das Gesetz geknüpft. Der Schabbat ist an das Gesetz geknüpft. Wenn aber die Zeit der Gnade vorbei ist, auf welchem Weg sollen dann Menschen dann gerettet werden? Wenn Christus dann wiederkommt, dann wird er dann ja sichtbar kommen, oder? Aber dann ist es ja nicht mehr Glauben, sondern Sehen. Aber man kann Gott nicht nahen, nur wenn man glaubt, nicht wenn man sieht. Gott rettet, wenn man etwas nicht sieht und glaubt. Das wird einem zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist nur ein Punkt, der mich zum Überlegen oder Nachdenken oder zum Prüfen zwingt. Ich möchte euch meine Position darstellen, und zwar, wie ich Israel verstehe. Und dann könnt ihr selbst urteilen, ob ich sage, dass die Gemeinde Israel abgelöst hat oder was ist, sind wir jetzt Israel oder nicht. Wir beginnen wieder die Zeit der Nationen ab Adam bis Abraham. Haben wir die Zeit der Nationen. Dann kam eben Gericht. Und Gott schuf und er begann, sich ein Volk zu bilden, eine Nation. Er begann, Israel zu schaffen. Und die erste Verheißung, die Gott Abraham gab, war welche? In dir werden gesegnet alle Nationen. Gab es das Gesetz schon? Das Gesetz kam 400 oder nächste Jahre dazu, später. Gott sagt, alle Nationen in dir und schuf Israel oder gründete in Abraham Israel bis auf Christus. So. Aber das wahre Israel, das ist hier national. Das heißt, das sind nationales Israel, wo die aus Abraham Nachkommenschaft gezeugt sind, nach dem Fleisch, buchstäblich. So, und dass die aus Abraham, Isaak, Jakob, 12 Stämme, die haben wieder Kinder gezeugt, und so wuchs dieses Volk und wurde sehr, sehr groß. Das ist ein nationales Israel. Und Gott hat von Anfang an gesagt und von Anfang an verkündigt, und darum sind wir so oft in den Propheten, im Alten Testament, um zu sehen, das ist nichts Neues. Gott hat von Anfang an verkündigt, dass das wahre Israel und der wahre Jude nicht derjenige ist, der beschnitten ist, sondern der wahre Jude ist ein Kind der Verheißung wie Isaak. Das heißt, einer, der aus Glauben gezeugte und nicht einer, der aus dem Fleisch gezeugt ist. Das heißt, das wahre Israel bestand schon immer von Abraham bis Christus. Und das sind Kinder der Verheißung. Und Verheißung gleich Glaube. Denn das ist der einzige Weg, wie man Gott nahen kann und wie man Gott gefallen kann. Ohne Glaube kann man Gott nicht gefallen, weder im Alten noch im Neuen Testament. Ein nationales Israel, und nicht alle, die in Israel waren, Israeliten. Also nach dem Pass schon, aber nicht nach dem Herzen, oder? Wie viele Israeliten sind aus Ägypten rausgezogen? Wie viele sind ins verheißene Land gekommen? Wie oft hat wiederholt die Schrift, nicht alle, die auf Mose getauft sind, nicht alle, die aus Ägypten ausgezogen sind, durch Schelfmeer gegangen sind, vom Brot gegessen haben, vom Manna, vom Wasser getrunken haben und so weiter. Nicht alle, ein kleiner Rest. Denn sie aus Unglauben. Aber, und das Zeugnis der Schrift, Gott hat sich immer und jederzeit durch Zeiten hindurch, durch alle Zeiten hindurch, durch alle Krisen und alle Könige, hat er sein wahres Volk, ein Rest, bewahrt. Gott hat Israel nie aufgegeben. Gott hat Israel nie verstockt, in dem Sinne verworfen. Das wahre Israel. Die wahren Israeliten aus diesem Volk, aus dieser Nation, hat er sich immer bewahrt. Und wenn Elia dachte, ich bin allein, sagte mein Freund, 7000 sind mindestens noch da. Ich habe sie mir bewahrt. Das wahre Israel wurde immer bewahrt, zu allen Zeiten hindurch und heute auch noch. Das Israel bestand, in Abraham gegründet, aus Glauben gegründet, mit dieser herrlichen Verheißung. Und dieses Israel besteht bis heute. Das hat nie aufgehört zu existieren. Aber zu diesem Israel gehören die wahren Israeliten, die wahren Juden. Und wer sind die? Die Gläubigen. Und die gibt es heute übrigens genauso. Gibt es genauso. Und die gab es auch da, als Israel als Nation nicht existierte. In der langen Zeit, wo sie zerstreut waren unter die Nation, gab es die wahren Gläubigen genauso. Weil es nicht darauf ankommt, ob sie am Fleisch beschnitten worden sind, sondern im Herzen. Das ist ein wahrer Jude. Jetzt kommt der Messias und die Juden, das nationale Volk, hat ihn abgelehnt. Und ab diesem Moment kommt jetzt was Neues, das, was ich proklamiere und permanent versuche zu verkündigen. Jetzt kommt die Zeit der Gnade. Die Zeit der Gnade. Und die Zeit der Gnade bedeutet Folgendes. Alle Nationen, alle Nationen dürfen jetzt in Christus Anteil haben an Israel. Werden Warum nicht? Ich zeige gleich, ich lese ganz viele Bibelstellen. Genau, das löst aus. Das sind zwei verschiedene Prinzipien. Ich möchte euch gleich von der Schrift diese Dinge zeigen. Von der Schrift euch dass das Neue ist, das Herrliche ist. Gott hat eingepropft nach Römerbrief. Er hat das Vorrecht gegeben, dass jetzt an diesem wahren Israel, an den Gläubigen, die Nationen Anteil haben dürfen. Er hat sie hineingenommen in die Bündnisse, er hat Anteil haben an dem Volk, an dem Bürgerrecht, an allen Verheißungen und dürfen Kinder Abrahams, seitdem wir heißen. Das ist das Neue, das ist das Geheimnis des Christus. Ich werde euch gleich die Bibelstellen nochmal in Erinnerung rufen, nicht, dass ihr sie nicht kennt. Das ist die Zeit der Gnade, in dem die Nationen strömen dürfen zu Israel. Aber nicht zu dem nationalen Israel, zu dem geistlichen Israel. Nicht zu dem einem geografischen Berg, sondern zu dem geistlichen Berg. Zu der himmlischen Stadt. Und zwar im Glauben, im Geiste sammelt Gott sein Volk aus allen Nationen und bringt sie zu sich und baut dadurch sein Haus, sein Tempel, seine Nation, sein Berg. Das ist, was ich sage. Das heißt, Israel hat nie aufgehört zu existieren. Und die Gemeinde wird nicht von Israel ersetzt. Die Gemeinde besteht, das Geheimnis der Gemeinde ist folgendes. Gott hat das Vorrecht oder die Gnade erwiesen, dass die Nationen Anteil haben dürfen an Israel. Und dadurch wird die Gemeinde gebaut. Die Gemeinde bedeutet, da ist weder Jude noch Heide, weder Mann noch Frau. Das ist das Wunder, das ist ein Geheimnis. Das andere glauben übrigens die Juden heute genauso. Da unterscheiden wir uns nicht davon. Nur, dass sie nicht an diese Zeit der Gnade glauben. Aber dass eine Zeit kommt, nachdem die Diaspora vorbei ist, dann werden sie wieder als Nation wiederhergestellt und der Tempel wird wieder gebaut und dann wird das Gesetz wieder eingeführt und dann wird sie wieder geopfert und das glauben die Juden auch. Das ist kein Ärgernis. So, dann kommt Gericht. Da kommt Jesus das zweite Mal. Und dann kommt neuer Himmel, neue Erde. Dann kommt die Vollendung. Das ist, was ich glaube. Ich möchte euch das in Kürze, ich möchte euch das kurz aufzeigen. Erstens, ich beginne das im Neuen Testament. Schlag mit mir Johannesevangelium auf. Johannes Kapitel 10. Es tut mir leid für all die, die davon überzeugt sind und schon lange angenommen haben und die einfach als Wiederholung jetzt haben. Ich hoffe, dass es euch trotzdem zur Erbauung dient. Johannes Kapitel 10, Johannes Evangelium Kapitel 10, Abvers 13. Ihr kennt die Begebenheit der gute Hirte. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und dann Vers 14 möchte ich lesen, Vers 14. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe auch andere Schafe, die nicht in diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Es gibt einen Hof, eine Herde. Und das ist Israel. Und Jesus sagt, ich, die Meinen aus diesem Hof, die kennen mich. Die hören meine Stimme. Wenn ich rede, die hören meine Stimme. Und wenn ich rede, werden sie hören. Und wenn sie sie gehört haben, werden sie mir auch nachfolgen. Die mich nicht kennen, die werden mich hören und die werden sich an mir ärgern und werden mich nicht annehmen. Die meinen, werden das hören und werden es annehmen. Aber wisst ihr was? Und mit dieser Herde, das ist Israel. Das sind die Juden. Und dann sagt er, aber wisst ihr was? Das ist ja nicht alles. Ich habe noch viel mehr Schafe als nur hier drin. Und dann sagt er, dann werde ich hingehen und sie werden auf mich hören. Und auch die muss ich, was? Bringen, holen. Warum? Und dann mache ich zwei Herden draus. Eine Herde für die Juden und eine Herde für die Nationen. Und da bin ich zwei, für zwei Hirte. Ein Hirte für die Juden und ein Hirte für die Nationen. Nein, es wird eine Herde und ein Hirte sein. Nicht zwei, eins. Nicht zwei. Das ist das hier, nicht zwei. Und das zu belegen, möchte ich euch nochmal erinnern und geht mit mir jetzt in den Römerbrief. Klarer geht's nicht. Also interessanterweise, klarer geht's nicht. Römerbrief Kapitel 2, ein übelst schneller Durchblick oder Durchlauf. So schnell, wie es nur geht. Ich hoffe, so beim Vorbeilaufen ist es so zack, zack, dass wir kurz diese Dinge wahrnehmen. Kapitel 2, Vers 28. Nachdem Paulus sowohl die Heiden für Sünde erklärt hat, moralische, unmoralische wie moralische, hat auch die Juden für Sünde erklärt. Spielt keine Rolle, ob sie das Gesetz haben oder nicht. Sagt, das ist nicht der Punkt. Alle sind Sünder und alle am Mangel der Herrlichkeit Gottes. Alle gehen verloren. Und dann spricht er darüber und erinnert nochmal. Schaut mal, Vers 28, Kapitel 2. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung Fleischbeschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung ist die des Herzens im Geist und nicht im Buchstaben. Ein Jude ist der, der am Herzen beschnitten ist. Wie beschneidet man einen am Herzen? Ab zum Chirurg, in die Klinik? Sigi, schon beschnitten. Wie macht man das? Der Geist ist die Reinigung des Herzens, damit es gemacht. Das ist die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Wir werden gereinigt am inneren Menschen. Und dann sagt Paulus, das macht einen Juden aus, wer innerlich beschnitten ist und nicht äußerlich. Das ist der erste Hinweis und der ist sehr wichtig. Nicht jeder ist ein Jude, der beschnitten ist. Wichtig. Und dann schaut man Kapitel 3, Vers 1. Das ist die ganze Geschichte. Ja, was brauchst denn überhaupt die Juden, gell, und Israel? Warum das Ganze? Was ist nun der Vorzug der Juden? Oder was ist der Nutzen der Beschneidung? Also irgendein Nutzen muss es doch gegeben haben, wenn es Gott gemacht hat. Ja, vielen Hinsicht. Paulus hat gesagt, Gott hat nicht ohne Grund das alles gemacht. Das ist ein Vorläufer eine Erklärung, ein Beispiel, damit wir die geistlichen Dinge verstehen. Dann sagt er Vers 2, denn viel in jeder Hinsicht, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Denn zuerst, und wenn er sagt zuerst, dann kommt auch danach. Und wem kommt es danach? Nur den Juden? Nein, zuerst den Juden und dann auch den Nationen. Es gibt ja eine Reihenfolge. Zuerst dieses Israel und dann kommen die Nationen dazu. Und dann sagt er, was denn, wenn einige untreu waren aus diesem Volk Israel, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Wenn einige da versagt haben, und es haben nicht wenige versagt, wird Gott sagen, okay, dann hebe ich meinen Plan auf, dann Plan B, machen wir halt Gemeinde. Paulus sagt, das sei auf keinen Fall, das sei ferne, es ist unmöglich, undenkbar. Gott steht zu seinem Wort und es vergeht nicht und er, was er geplant hat, wird er erfüllen. So, die Untreue und die Sünde einiger machen durchkreuzen nicht den Plan Gottes, sagt Paulus. Gott hat sein Volk, sein wahres Volk nie verstoßen. Das wahre Israel existierte, existiert und wird immer existieren. Das ist die Botschaft. Und jetzt geht man mit mir in Kapitel 3 weiter. Ab Vers 21 kommt ja das Evangelium. Nicht durchs Gesetz, aber erklärt im Gesetz und den Propheten. Vers 21, allein aus Glauben, nicht aus Werken. So klar. Wenn die Juden vorher nicht aus Werken gerechtfertigt werden konnten, wieso meint man es später, dass sie es tun können? Jetzt Vers 27. Wo bleibt nun der Ruhm der Juden? Es ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, das ist das Urteil des Paulus, ich nehme es an, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzwerke. Wie wird der Mensch nur gerechtfertigt? Aus Glauben, ohne Gesetzeswerke. Wie? Indem er glaubt. Und wann ist der Glaube wirksam? In der Zeit der Gnade. Vers 29. Oder ist Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen. Denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittene durch Glauben rechtfertigen. Es gibt keine zwei Götter. Es gibt nicht einen Gott für die Juden und einen Gott für die Heiden. Gott ist ein Gott, allein in seinem Wesen, dass er der eine Gott, aus mir gibt es keinen anderen, Gott ist ein, allein in seinem Wesen, der ein, dass er einer ist, ist begründet, dass es auch nur ein Volk für ihn gibt und nicht zwei. Ein Weg für ihn gibt und nicht zwei. Eine Gerechtigkeit, ein Glaube, eine Hoffnung, eine Berufung, eine Taufe, oder? Ein Geist, nur eins, es liegt im Wesen Gottes, in seiner Einigkeit. Jetzt geht man mit mir in Kapitel 9. Jetzt machen wir einen etwas größeren Sprung. Kapitel 9, ab Vers 6. Darauf hat sich Viktor am Sonntag berufen, denke ich, hoffe ich. Vers 6. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israeliten. Ist das ein komisches Deutsch? Ist das... Versteht ihr das? Grammatikalisch. Nicht alle, die aus Israel sind, sind Israeliten. Gut, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ah ja, da sind halt auch ein paar Ausländer dabei. Ein paar Einwanderer. Das ist wahrscheinlich nicht gemeint, oder? Nicht jeder, der ein Israelit ist, automatisch auch ein Israelit. Das muss jetzt Paulus erklären. Was meint er damit? Das sind Juden, die müssen das Evangelium begreifen, die müssen es verstehen. Und er sagt Folgendes. Vers 7. Vers 6 nochmal, denn nicht alle, die aus Israel, die sind Israeliten, auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird ja eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Nicht das nationale Israel sind Kinder Gottes. Das sagt Paulus, liest das. Ich kann nicht anders, liest, das steht, da steht nicht, Jeder Israelit ist ein Israelit. Nicht jeder, der von Abraham gezeugt worden ist und aus seiner Abstammung abstammt, ist ein Kind Gottes automatisch. Aber das ist die Sicherheit der Juden gewesen und ist bis heute. Uns und mir wird nichts passieren, weil ich ein Abrahams Nachkomme bin. Ich wurde von ihm gezeugt, rückwirkend. Und Gott ist für mich. Und er wird mich, die Nationen wird er richten, mich niemals. Ich bin ein Kind Abrahams. Das ist die Sicherheit, die sie hatten. Die Überheblichkeit, die sie hatten. Und Paulus sagt, mein Freund, wenn du ein Kind Abrahams aus leiblicher Nachkommenschaft bist, ist das keine Garantie für dich. Wenn du nicht ein Kind des Glaubens bist, ein Kind der Verheißung, wie Isaak, dann war es das mit dir. Dann bringt dir deine Nachkommenschaft nichts. Im Kontext von Deutschland, dann bringt nichts, ob du auf deinem Pass oder deiner Lohnsteuerkarte evangelisch, freikirchlich, katholisch, auch was immer draufstehen hast. Das macht dich nicht zu einem Christ, wenn du in einem christlichen Land aufgewachsen bist. Das ist, was Johannes in seinem Evangelium macht. Die aus Gott geboren sind, das ist das Entscheidende. Nicht aus ihrer Herkunft, nicht aus ihrem Willen und nicht aus ihrer Kraft. 1. Johannes, Evangelium Kapitel 1. Dann geht er weiter. Also sagt, das heißt, Vers 8, nicht die Kinder des Fleisches sind die Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dies ist das Wort, ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht alle aber, die ihr, Entschuldigung, nicht allein aber ihr, sondern auch bei der Rebekka war es so. Dann bringt das noch das Beispiel. Wir halten das fest. Nochmal, ich will nicht so lang bleiben. Wir halten fest. Nicht jeder Israelit ist ein Israelit. Es gibt ein nationales Israel und es gibt ein geistliches Israel. Das heißt, ein Israel des Glaubens und der Verheißung. Und Paulus sagt, das sind wahre Israeliten. Und das entfaltet er. Und dann sagt er, wer darf dazu gehören? Schaut mal Kapitel 9, Vers 24. Das sind all die, die Gott beruft, all die Gott erwählt. Wenn ich das sage, weiß ich schon, was es bei euch auslöst, zumindest bei manchen. Vers 23, dann heißt es, nämlich an uns, die auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Wie er auch bei Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen und die nicht Geliebte, Geliebte. Geht das eindeutiger? Ich werde die, die vor mein Volk nicht waren, ich werde sie zu meinem Volk machen. Nicht zu einem parallel zweiten Volk, zu meinem Volk. Was ist das Volk? Israel. Ich werde ein Volk, das mir nicht mein Volk war, die werden mein Volk nennen. Dann Vers 26. Und es wird geschehen. An dem Ort, der zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israel wie der Sand des Meeres, nur der Rest wird gerettet werden. Israel wird, was ist die Verheißung Abraham? Wie groß wird Israel sein? Wie Sand am Meer, kann man das zählen? Unzählbar. Aber Gott sagt über das nationale Israel, über Israel, wenn Gott dir keinen Rest bewahren würde, würdest du nicht mehr existieren. Aber wenn es nur ein kleiner Rest ist, wie kann es wie Sand am Meer sein? Weil Gott zu diesem Volk ganz viel Sand vom Meer holt. Aus den Nationen und sie hineinfügt, hineinpropft in dieses Israel, sodass die Verheißung Abraham sich erfüllt. In dir werden gesegnet alle Nationen. Abraham, du wirst der Vater Israels sein, des wahren Israels. Israels aus Glauben, da gab es noch kein Gesetz. Das Gesetz kam daneben dazu, das lese ich gleich mit euch. Geht mal in Kapitel 11, Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Ich habe euch gerade eben die andere Tafel aufgezeigt, oder das ist Zeichnung, die sagt, Israel verstoßen, auf eine Zeit beiseite gestellt, bis die Zeit der Israels der Nation vollendet ist. Dann darf Israel wieder dazukommen. Jetzt sagt Paulus, er stellt eine rhetorische Frage der Gemeinde in Rom. Ich sage nun, hat Gott sein Volk verstoßen? Was ist die Antwort von Paulus? Das sei ferne, hat er nicht. Wie können wir sagen, Gott hat sein Volk verstoßen, wenn Paulus sagt, er hat sein Volk nicht verstoßen? Er sagt, er hat definitiv definitiv sein Volk nicht verstoßen. Wenn man vorher nicht liest, dann versteht man es nicht. Warum? Aber er hat es doch verstoßen. Er hat es doch, Israel ist doch zerstört und der Tempel und die sind doch, es ist doch. Und es ist doch die Rede von, ihr werdet nicht mehr hören und nicht sehen. Ja, wenn man nicht versteht, dass es ein nationales und ein geistliches Israel gibt. Welches Volk hat er verstoßen? Wen hat er verstoßen? Seine Kinder hat er nie verstoßen. Genauso wie du und ich. Ich hoffe sehr, deine eigenen Kinder nie verstoßen würde. Egal, was sie tun. Wir wären bereit für sie zu sterben. Das hat Jesus getan. Ich, da heißt es auf keinen Fall. Denn auch ich bin ein Israelit. Paulus sagt, okay, Freunde, wenn Gott Israel verstoßen hat, dann heißt, da kommt kein Jude zum Glauben, bis die Zahl der Nationen voll ist, gell? Dann würden dann Juden zum Glauben kommen. Paulus sagt, okay, lass uns nur eine Sache sagen. Ich glaube an Jesus. Aber wie kann das sein? Ich bin ja ein Israelit. Eigentlich hätte ich keine Chance. Weil da müsste ich über 2000 Jahre noch warten, bis die Zeit Israels wieder an der Tagesordnung sind. Wer waren die Jünger? Israeliten. Wer waren die Ersten, die sich bekehrt haben in Jerusalem? Die erste Gemeinde. Israeliten, Juden. Die Schaltzentrale der ersten Gemeinde, wo war sie? In Jerusalem. Wohin ging Paulus und Barnabas und Silas und alle, wenn es Streitigkeiten gab, um zu besprechen, wie es weitergeht? Nach Jerusalem. Wie kann es sein, wie kann man sagen, Gott hat sein Volk verstoßen, Israel verstoßen? Hat er nicht. Sein Volk hat er immer bewahrt. Schaut mal Vers 2. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Wen hat er nicht verstoßen? Die er erkannt hat. Was bedeutet das? Geht mal mit mir Kapitel 8. Vers 28. Wir wissen, aber dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, die Gott berufen hat, dient alles zum Guten, weil egal was in ihrem Leben passiert, es nicht zum Gericht, sondern zum Leben geschieht, damit sie das Ziel erreichen. Darum geschehen diese Dinge, darum sind sie zum Guten, obwohl sie sich nicht so gut anfühlen. Warum? Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter allen Brüdern. Die aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Die auch berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wenn Gott jemand erkannt hat, was macht er mit ihm? Er bringt ihn zu Herrlichkeit. Er verherrlicht ihn am Ende. Und wann hat er ihn erkannt? Vor Grundlegung der Welt. So sagt Paulus, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, denn die er vorher erkannt hat. Jetzt hoffe ich, berücksichtige Kapitel 8, Vers 28. Was bedeutet erkannt? Wenn sie Gott gehören, wenn er sie berufen hat, erkannt hat, berufen hat, vorherbestimmt hat, dann wird er sie doch auch zum Ende bringen. Er hat sein Volk nicht verstoßen. Dann bringt das Beispiel von Elia, das habe ich gerade erwähnt, werde ich nicht tun. Jetzt Vers 5. So ist nun auch in der jetzigen Zeit, und jetzt ist so wichtig, dass wir etwas begreifen, so in dieser Weise, Kapitel 11, Vers 5, ja, so geht es auch jetzt in dieser Zeit, so ist auch jetzt in der jetzigen Zeit ein Rest nach Ausfall der Gnade entstanden. So ist in welcher Zeit? In jetziger. Was bedeutet jetziger? Wann hat Paulus das gesagt? Vor über 2000 Jahren. Nicht so wird irgendwann mal auch ein Rest wiederhergestellt sein. Jetzt, sagt er, jetzt, genau so macht das Gott auch jetzt. Darum, ich bin ein Israelit, ich bin ein Jude. Ich glaube, ich habe genauso jetzt, weil er mich erkannt hat. Ich gehöre dazu. Und wie? Aus Gnade, das heißt nicht aus Werk, das heißt nicht aus Gesetz. Und dann sagt er, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist ja Gnade nicht mehr Gnade. Danach, alles andere ist Gesetz, dann gibt es keine Gnade. Bitte frage ich euch noch einmal, kann man Gott nahen durch ein Werk? Wird es irgendeinen Menschen geben, zu irgendeiner Zeit, der durch ein Werk Gott nahen kann? wenn das so ist, dann zieht euch bitte eure Schlüsse. Wie kann man dann glauben, dass Menschen, ein Volk, Israel, dann aufgrund von Werken Gott nahen kann? Weil sie opfern. Weil sie einen Tempel bauen. Weil sie das Gesetz halten. Unmöglich. Dann muss Christus nochmal kommen und nochmal sterben. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine Lästerung. Als ob das eine Mal von Kommen von Jesus nicht genügen würde. Jesus muss man noch einmal versuchen. Komm, wir probieren noch einmal mit dem Volk Israel eine Runde. Das sei ferne, würde Paulus sagen, bin ich mir sicher. Vers 7, jetzt ist wichtig, Vers 7. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt? Jawohl, hat es nicht. Die haben es versucht aus eigenen Werken, haben es nicht erlangt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen sind jedoch, so, wer wurde verstockt? Das Israel? Die übrigen, wer sind die übrigen? Die Ungläubigen. Woran hat man gesehen, dass sie ungläubig sind? Die haben Christus abgelehnt und haben versucht, aus ihrer eigenen Gerechtigkeit vor Gott gerecht zu werden und haben die Gnade nicht erkannt. Aber Jesus sagt, meine Kinder, meine Schafe hören meine Stimme. Sie nehmen mich an. Für die sterbe ich, die rette ich, die hole ich. Israel hat es nicht erlangt. Nationales Israel hat es nicht erlangt. Aber das nationale Israel war nicht das eigentliche Ziel. Das war nicht das Israel Gottes. Das Israel, das wahre Israel, war immer Kinder des Glaubens, Kinder der Verheißung. Immer. Die übrigen sind verstockt worden. Warum? Geht mal mit Kapitel 11. Ich lese ab Vers 25. Ich denke, das ist eine der Schlüsselstellen und für viele eine Verwirrnis. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch das Geheimnis unbekannt sei, Vers 25, ja? Damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Das ist eigentlich eine interessante Einleitung. Ich will, dass ihr echt keine klug ... seid. Ich will, dass ihr etwas versteht. Dass ihr euch nicht einbildet, etwas zu wissen. Sagt Folgendes. Israel ist zum Teil, Entschuldigung, Verstockung. Israel ist Israel zum Teil wie widerfahren, bis die Vollzeit der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Israel wurde nie komplett verstockt. Es wurde nur zum Teil verstockt. Warum? Oder wie lang? Bis der Rest der Nationen hinzukommt. Und auf diesem Weg, was passiert dann? Wenn alle Nationen nach Israel strömen, wenn alle die Kinder Gottes, wenn Jesus alle die in diesen Hof gebracht haben, was wird das Ende sein? Und so auf diesem Weg wird ganz Israel gerettet werden. Die Schwierigkeit liegt oft in der Übersetzung. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Und das kann man zeitlich verstehen. Wahrscheinlich die Luther haben das jetzt vor sich, gell? Und dann, das heißt, das Verständnis ist so, Israel zum Teil verstockt. Ja, entweder ganz oder nicht. Okay, zum Teil verstockt. Nehmen wir. Und dann kommen aus paar Juden kommen in die Gemeinde und dann Nationen kommen die Gemeinde. Dann sind Juden und Heiden Gemeinde weg, weil die Nationen, aber egal. Und dann ist das weg und dann wird ganz Israel gerettet werden. Dann wird ganz national Israel gerettet werden. Das ist die Überzeugung. Dann, aber warum kann es allein nicht sein von dem, was wir 2, 3 Verse gelesen haben? Wenn Gott sich nicht ein Rest bewahren würde, würde keiner überleben. Steht irgendwo, dass Gott alle retten wird? Ein Rest wird er retten. Er redet nie von komplett nie. Aber an dieser Stelle, an einer Stelle, auf einmal sagt man, komplett Israel. Ganz Israel. Und das ist, was ich lehre. Das verstehe ich. Da fühle ich mich wie Luther. Wenn ihr mir von der Schrift anders überzeugt, dann tut das. Aber so wahr mir Gott helfe, ich kann nicht anders. Weil ich daran glaube, weil das meine Hoffnung ist. Das, weil meine Rettung ist. ich habe Anteil an den Bündnissen, Anteil an den Segnungen, Anteil an den Verheißungen, ich habe Anteil an dem Messias. Woher kommt der Messias, liebe Freunde? Aus den Juden. Aber dann gilt er nicht mehr mir. Weil er für die Juden gekommen ist, der König der Juden, dann war es das für mich. Oder? Warum habe ich aber Hoffnung und Glaube und Rettung? Weil in Jesus Christus ich Anteil habe an Israel. Ich wurde hineingepropft. Ich wurde adoptiert. Wie mit einer neuen Bürgerschaft, ein neues Bürgerrecht geschenkt. So dass ich all das, was Gott Israel, dem wahren Israel verheißen hat, auch mir jetzt schenkt, auch mir anvertraut. Das ist das Geheimnis. Darf ich euch das vorlesen? Bevor ich das vorlese, muss ich noch was anderes hier in Römer. Das lese ich sofort. Geht mal in Römer 11 und das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Ab Vers 26 lesen wir weiter. So wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben ist. Es wird aus Zion der Retter kommen. Es wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Wann hat Jesus einen Bund geschlossen, der die Sünden wegnimmt? Wann war das? Am Kreuz von Golgatha wird das später, gibt es eine Lehre, dass irgendwo später noch ein Bund geschlossen wird? Es gibt den alten, das Gesetz, und den neuen, der Gnade. Es gibt nur diese Bündnisse. Und entweder haben wir Anteil daran oder nicht. Und es gibt keine Zeit, da wirkt die Bund der Gnade 1 und dann kommt ein Bund der Gnade Punkt 0, 2 oder 2.0. Gibt es nicht. Es gibt nur einen Gnadenbund. Und entweder gilt er allen oder gilt nicht. Da werde ich jetzt ein bisschen ernst. Was steht so viel auf dem Spiel? Vers 28. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euertwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Diejenigen, die gegenüber dem Evangelium feindlich gesinnt sind und es hassen und es verfolgen, das sind die Verstockten, sagt Paulus. Aber diejenigen, die Gott geliebt hat, diejenigen, die Geliebten um der Väter willen, das heißt um Abrahams willen, um der Verheißung willen, sind sie Geliebte. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Wenn Gott es versprochen hat, dann macht er das. Er wird ein Volk nicht berufen und dann es verstoßen und verstocken wird er nicht. Und jetzt Vers 30. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt, infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Ist die Rede von zwei, nämlich von den Juden und von den Heiden. Und Paulus sagt, so wie ihr jetzt früher nicht daran geglaubt habt, ungehorsam wart, aber jetzt, mit dem Beginn von Christus, Erbarmung habt. Ist das richtig? Ab wann wurde den Nationen und den uns das Heil geschenkt? Wann begann das? Mit Christus. Mit dem Kommen und Sterben und der Auferstehung, oder? Das ist das Jetzt. Und genau das Gleiche. So sind sie jetzt. Wann ist dieses Jetzt? Genau das ist die gleiche Zeit. So sind auch sie jetzt den euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen und jetzt, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Schaut mal, wann finden sie Erbarmen? Wann findet das Volk Israel Erbarmen? Jetzt! Nicht in irgendwann mal, jetzt! Ich sag euch nochmal, weil diese Schau und diese Denkweise, Israel wird später irgendwo mal als Ganzes gerettet werden, hat die evangelische Kirche ein Papier unterschrieben, dass die Juden nicht missioniert werden dürfen. Juden, Muslime, Christen, lebt euren Glauben für sich. Die drei großen Religionen. Ist das das Evangelium? Geht hin in alle Nationen. Wohin ist Paulus als erstes immer gegangen, als er angefangen hat zu predigen? Wohin? Zu den Juden, weil das Evangelium ist zuerst zu wem gekommen? Zu den Juden, dann zu den Heiden. Das ist eine Missionsstrategie. Zuerst darfst du der Jude hören, dann darfst du der Heide hören. Lehnt der Jude es ab, dann geht er zu dem Heiden. Aber er geht nicht zum Heiden und dann zum Juden. Zuerst der Jude, dann der Heide. Waren viele die, als den Juden, die geglaubt haben? Wenige, nur der Rest. Nur der Rest. Jetzt Erbarmen finden, denn Gott hat es, denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich auch aller erbarmt. Wisst ihr, was das die gute Nachricht ist? Es gibt kein Ansehen bei Gott. Gott behandelt einen Juden nicht anders wie einen Heiden und Heiden nicht anders wie einen Juden. Gott hat alle, er hat gezeigt, die Heiden waren ungehorsam, die Juden waren alle ungehorsam, alle am Mangel der Herrlichkeit Gottes. Alle sind auf der gleichen Stufe, Sünder und verloren. Es spielt keine Rolle, woher du kommst, mein Freund. Wenn du ein Gesetz gebrochen hast, hast du alle Gesetze gebrochen. Es spielt keine Rolle, du kannst dich nicht auf deine Abstammung berufen. Gott hat uns alle auf ein Level gestellt. Und jetzt erbarmt er sich allen auf der gleichen Stufe. Es gibt keinen Unterschied mehr. Alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden jetzt alle gleich gerettet aus Glauben an Jesus Christus. Und wer das wegtut, der predigt ein anderes Evangelium. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und das heißt aus Glauben, nicht aus Werken, aus Glauben. Und wenn wir nicht imstande sind zu unterscheiden, was Glaube und Werk ist, was ist Glaube? Was ist ein Werk? Geht mit mir in den Epheserbrief, bitte. Eigentlich Galater zuerst. Aber hier gehen wir für Epheser. Was ist? Es ist jeder Brief, aber das haben wir eigentlich gemacht. Ihr könnt euch erinnern, wir haben Monate eigentlich lang das gemacht, durch jeden Brief durchgegangen und haben eigentlich diese Weichenstellung gestellt. Ich dachte, die sind klar gewesen. Ich dachte. Epheser Kapitel 2, ab Vers 11. So klar. Ich bete, dass Gott Licht schenkt, dass man das sehen und glauben kann. Deshalb denkt daran, dass ihr einst, das war mal, einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit, das war mal, ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse und Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung. Und in der Welt keine Hoffnung. Und ihr wart ohne Gott in der Welt. Das heißt Heide sein. Heide sein heißt kein Christus haben. Kein Christus haben heißt keine Verheißung, keine Bündnisse, keine Hoffnung, kein Gott, nichts. Das heißt Heide sein. Israel und Christus gibt es nur in Israel. Denn das ist der Messias. Kein Christus haben, nichts haben. Und jetzt kommt das Evangelium. Und er hat nochmal gesagt, eins, das war mal früher, das ist nicht mehr so, das war mal, erinnert euch, so war es doch früher. Und sagt, jetzt, Vers 13, jetzt aber haben wir eine andere Zeit. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die einst fern wart, durch das Blut Christi nahe geworden. Ohne Christus, jetzt in Christus seid ihr nahe geworden. Wo nahe? Wo nahe? Was hatten sie nicht gehabt? Keine Bündnisse? Kein Bürgerrecht? Von was Bürgerrecht? Israel. Und keine Verheißungen. Welche Verheißungen? All die Verheißungen des Alten Testaments. Und keine Hoffnung. Und kein Gott. Und hilflos in der Welt. Aber in Jesus Christus seid ihr jetzt nahe geworden. Ihr seid dazugekommen. Das ist doch Wahnsinn. Dazugekommen zu was? Zu Israel. Nahe geworden. Wie hat er das geschafft? Wir sind doch Heiden. Wir haben doch das Gesetz nicht halten können. Wir haben das nicht mal gewusst. Wir sind doch unrein. Wir sind doch Sünde. Wie ging das? Das ist doch das heilige Volk, eine heilige Nation, ein reines Volk, das sich absondern soll von der Welt. Wie kann die Welt dann da reinkommen? Jetzt wird uns erklärt, Vers 13. Nahe geworden, fern war durch das Blut des Christus nahe geworden. Er hat uns rein gemacht. Er hat uns geheiligt und gereinigt, damit wir an diesem heiligen Volk Anteil haben dürfen, sonst hätten wir keine. Darum ist doch die ganzen Gesetze gegeben, darum die ganzen Gebote, dass kein Heide in den Tempel hinein darf, weil das ein heiliger Ort ist. Daran haben wir doch gelernt, man kann als ein Heide da einfach nicht rein. Funktioniert doch nicht. Da werden wir doch, müssen sterben. Jetzt aber geht das. Vers 14. Denn er ist unser Friede. Er hat aus uns beiden eins gemacht. Jetzt, liebe Bruder, aus welchen beiden? Wer sind diese beiden? Juden und Heiden. Israel und Nationen. Was hat Jesus gemacht? Eins. Nicht zwei. Eins. Steht hier. Hat eins gemacht. Wie? Indem er die Zwischenwand, die Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Was ist die Feindschaft? Was ist der Zaun? Was hat Juden und Heiden von je immer getrennt? Das Gesetz. Er hat für uns das Gesetz gehalten, damit uns nichts mehr trennen kann. Ich sage noch nebenbei, jede Gemeinde, die ein Gesetz aufrichtet, trennt. Er hat die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzung beseitigt und die zwei, Juden wie Heiden, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. In Jesus Christus wurden aus Juden und Heiden ein neuer Mensch, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das ist das Geheimnis des Christus. Das ist das Geheimnis Gottes, das Gott vor Grundlegung der Welt geplant hat und jetzt mit Apostel Paulus und den anderen erst offenbart hat. Das ist was Neues, in dem Sinne neu offenbart. Und diesem Neuen, wer das nicht glaubt und das abstößt, der lehnt das Evangelium ab. Vers 16. Und die beiden, Juden wie Heiden, in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt. Ich habe euch gute Nachricht zu verkündigen. Euch den Fernen und Frieden den Nahen. Wer sind die Fernen? Die Heiden. Wer sind die Nahen? Die Juden. Und jetzt schaut mal Vers 18. Freunde, schaut mal. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger. Von welchem Nichtbürger redet er? Von Israel. In Christus seid ihr nicht mehr Fremde. Seid ihr nicht mehr. Das wart ihr einst. Seid ihr nicht mehr. Ihr seid nicht mehr Fremde und nicht Bürger. Und jetzt, sondern, was sind wir jetzt? Sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Versteht ihr, was für ein Wunder, was für eine Herrlichkeit, was für eine gute Nachricht das ist? Wir haben Anteil an all dem, was Gott Abraham verheißen hat. An all dem, was Gott Abraham, Isaak und Jakob verheißen hat, das dürfen wir jetzt in Anspruch nehmen. Darf ich mal jetzt echt unverschämt sein? Selber schuld, wenn du das ablehnst. Wenn du sagst, nee, das will ich nicht, weil mir gilt nur eins, aber das andere gilt mir nicht. Dann kannst du Weihnachten feiern und dann kann man alle Geschenke hinlegen und sagt, alles für dich. Nee, das gilt bestimmt meinem Bruder. Das ist nun mal, ich nehme nur das eins. Ganz demütig. Gott bietet die Fülle, die Herrlichkeit. Er schenkt uns alles und nicht nur mit Israel, sogar alles mit ihm. Und wir weigern uns, das anzunehmen. Wir weigern uns, das anzunehmen. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Ihr seid der Tempel Gottes. Ihr habt Anteil an der Stadt, am Volk, am Haus Vers, Kapitel 3, Vers 1. Ich bin gleich fertig. Nicht mit dem Thema. Nicht mit dem Thema. Vers 1. Ich werde euch nicht mehr lange damit bemühen. Ich habe mir vorgenommen, heute euch das noch zu sagen, dann werde ich das nicht mehr tun. Kapitel 3, Vers 1. Deswegen bin ich Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch, die Nationen. Deswegen, darum hat mich Gott auch geschickt zu euch, für die Nationen. Ihr habt doch von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Sag, ihr habt doch gehört, dass Gott mich dazu berufen hat, euch das zu verkündigen, diese gute Nachricht. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden ist. Das ist ein Geheimnis. Das kann man nicht mit dem rationalen Verstand begreifen. Denn dann sieht man ein Volk Israel, eine Nation und da sieht man die Nationen. Er sagt, das ist ein Geheimnis. Und wenn Gott dieses Geheimnis uns nicht offenbart, dann erkennen wir es nicht. Aber Gott hat mich berufen und geschickt und sagt, erzähl ihnen dieses Geheimnis. Dann sagte ich, habe euch dieses Geheimnis erkennen zu geben, wie ich es oben kurz beschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht des Geheimnisses des Christus merken. Das ganze Geheimnis hat was mit Christus zu tun. Das in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht zu erkennen gegeben wurde. Dieses Geheimnis hat Gott vorher noch nicht offenbart gehabt. Darum, wenn man Christus nicht kennt, liest man das Alte Testament und dann sieht man das, was man sehen will. Und nur das, was man sieht. Ein Volk, eine Nation, Bündnisse, Verheißung und da erwartet man, dann wird das alles irgendwann mal so passieren. Gott hat es noch nicht offenbart. Jetzt den Aposteln, Propheten, Paulus ist einer der ersten dieser Generation, jetzt hat es offenbart und jetzt schaut mal Vers 5. Was ist das Geheimnis? Was ist, was wir glauben? Was macht das Fundament unserer Gemeinde eigentlich aus? Was macht der Glaube unseres Christseins aus? Was müssen wir festhalten? Welches Bekenntnis müssen wir festhalten? Vers 4, Vers 5. Dass in den anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschheit nicht erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein. Mitglieder der Verheißungen in Christus Jesus durch das Evangelium. Das ist das Evangelium. Dass die Nationen an den allen Bündnissen Gott Israel gegeben hat. Darf ich euch ein Beispiel geben? Der erste Bund hat doch nicht funktioniert. Ist das hoffentlich uns allen klar, oder? Ich bin mir sicher. Hat nicht funktioniert. Dann hat Gott verheißen, ich werde mit dem Haus Israel einen neuen Bund schließen. Richtig? Hesekiel 36, Jeremia 39, nur die Klassiker. Hört nur noch mal hin, wenn ihr es nachlesen wollt, könnt ihr es gern. Ich werde mit dem Haus, was? Israel einen neuen Bund schließen. Okay? Und was ist der Inhalt dieses neuen Bundes? Ich werde meinen Geist in ihr Innerstes legen. Wiedergeburt schenken. Und ich werde machen, dass in meinen Geboten wandeln und tun. Das heißt, die Frucht des Geistes und nicht mehr des Werks. Wer hat diesen neuen Bund eingesetzt? Jesus Christus. Als er den Kelch nahm, das ist der neue Bund, richtig? Für wen gilt dieser neue Bund? Für Israel. Gute Nacht. Dann war es das für uns. Wenn die Verheißungen, dann müssen wir auch ernst nehmen. Da kann man nicht sagen, Israel, ja, das nehmen wir auch nochmal geschwind mit. Aber der Rest, Land und all das, das ist national, das geht später. Diese Verheißung nehmen wir für uns in Anspruch. Neuer Bund. Dankeschön, Jesus. Aber der Rest gilt in dem nationalen Israel. Das könnt ihr nicht machen, das dürfen wir nicht machen. Wenn es heißt, ich werde mit dem Haus Israel. Aber wie kommen wir dazu, so frech zu sein und sagen, dass es uns auch gilt und dass wir auch an diesem Bund Anteil haben und daran glauben dürfen und gerettet werden? Wie kommen wir zu dieser Frechheit? Aus einem einzigen Grund, weil uns eine gute Nachricht verkündigen wurde. In Jesus Christus gehörst du zu Israel. Und dann gehörst du zu diesem neuen Bund. Und die Verheißungen gelten dir genauso. Mach keinen Unterschied mehr, denn Gott macht keinen Unterschied mehr. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht. Und das gilt nicht nur auf die Ehe. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ich schließe mit Hebräer. Hebräer Kapitel 8. Bevor wir lesen, ich frage euch, liebe Geschwister, an wen gilt, oder ich frage es an, gilt, dürfen wir den Hebräerbrief lesen für die Gemeinde und glauben, dass das, was der Hebräerbrief sagt, auch uns der Gemeinde heute gilt? Dürfen wir das machen? Ist der Hebräerbrief auch heute für die Gemeinde gültig? Okay? Okay. Hebräer 8, ich lese ab Vers 3. Dann mit diesem Abschnitt höre ich auf. Denn jeder Hohepriester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er darbringt. Hier geht es um Jesus. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Hohepriester. Dann ist er nicht aus dem Stamm Levi. Also Jesus wäre nicht einmal Hohepriester, wenn das das Wahre wäre. Wenn der irdische Tempel und die irdische Opfer, wenn sie wichtig wären und die uns zur Rettung bringen würden, Jesus hätte das nicht mal für uns tun können, denn er kommt aus dem Stamm Juda. Da hätten wir ein Problem. Jesus könnte nicht unser Hohepriester sein. Das heißt, das ist nicht das wahre Priestertum. Dann geht er weiter, Vers 5. Ja, was ist das Ganze? Vers 5. Die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing und im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn siehe zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das du ihn auf den Berg gezeigt worden ist. Jetzt aber, das ist immer wichtig, dieses Jetzt, wir leben in einer neuen Zeitrechnung. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch ein Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besserer Verheißung gestiftet worden ist. Das ist das, ein besserer Bund und bessere Verheißungen. Was sind diese? Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn Tadel spricht er zu ihnen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, und sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund, und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde. Nach jenen Tagen, spricht der Herr, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mein Volk sein. Und nicht werden sie an jeder seinen Mitbürger und an jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegen ihre Ungerechtigkeit gnädig sein und ihre Sünden werde ich nie mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Geschwister, hier spricht er und erzählt von einem neuen Bund, den Jesus aufgerichtet hat. Und spricht, das hat Gott zu dem Haus Israel gesagt. Und schreibt es wem? Der Gemeinde. Der Gemeinde. Weil wir zu Christus dazugehören. Erschreckst mich. Wem das nicht reicht? Wem das nicht reicht, der kann kommen, ich gebe ihm Bibelstellen. Und dann bitte ich euch, bringt Bibelstellen, lest Bibelstellen, bringt die Schrift und zeigt mir von der Schrift. Und nicht, ja, aber, von der Schrift. Von der Schrift. Und dann gebe ich euch gerne diese. Es gibt Tausende, die das bezeugen. Das Geheimnis des Christus ist, die Nationen haben Anteil an dem wahren Israel. Und somit sind wir Israeliten geworden. Nämlich somit sind wir Abrahams Nachkommen geworden, Kinder des Glaubens. All diese Begrifflichkeiten sind uns doch schon tausendmal bekannt. Das sind wir geworden. Sind wir. Die Gemeinde hat Israel nie ersetzt. Wir dürfen zu Israel dazugehören. Und das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde. Das wahre Israel, die Gläubigen Gottes. Ich hoffe so sehr, dass das Wort Gottes nicht an euch sich erfüllt, dass Jesus ein Stein des Anstoßes ist, dass die anderen werden es hören und dadurch erbaut werden und die anderen werden fallen. Ich hoffe nicht, sondern dass es dass wir diese gute Nachricht erkennen. Ich will beten. Sei gnädig. Lass sehen, Jesus, deine Herrlichkeit. Ich bitte dich, lass sehen dieses Geheimnis, was es bedeutet, was Gnade bedeutet, was Rettung bedeutet, was Glaube bedeutet, was du bedeutest. Ich bitte dich, Jesus, lass das kein Ärgernis sein, kein Ärgernis sein. Eine gute Nachricht für jeden, der es hört. Ich flehe dich an. Du kannst es wirken, du allein kannst es wirken. Du kannst überführen, du kannst die Augen öffnen. Ich kann reden, ich kann noch Stunden und Tage, Wochen, Monate und Jahre lehren. Es würde nichts bringen. Ich bekenne das vor dir. Schenke durch deinen Geist, dass wir glauben können. Amen.